Laudetur Jesus Christus, hier ist Radio Vatikan. Unser Nachrichtenmagazin.
Heute mit diesen Themen: Gaza, Tote und Verletzte bei Angriff auf katholische Pfarrei. Papst Leo, Rom und Konstantinopel sollen nicht um den Vorrang wetteifern. Und München, 45.000 junge Stimmen beim Chortreffen von Kind- und Jugendchören Pueri Cantoris. Herzlich willkommen zu unserem Nachrichtenmagazin. An diesem Donnerstag heißt sie Gudrun Seiler. Bei einem Angriff auf das Gelände der katholischen Pfarrei Heilige Familie im Norden des Gazastreifens sind am Donnerstagmorgen mindestens 2 Menschen getötet und mehrere weitere Menschen verletzt worden.
Das teilten Vertreter der katholischen Kirche mit. Nach ihren Angaben ist unter den Verletzten auch der Pfarrer Gabriel Romanelli. Er habe eine Verwundung am Bein davongetragen. Der aus Argentinien stammende Ordensgeistliche stand dem verstorbenen Papst Franziskus sehr nahe und die beiden hatten während des Krieges im Gazastreifen oft miteinander gesprochen. Die Kirche wurde bei dem Angriff beschädigt, wie weiter mitgeteilt wurde. Zeugen sprachen von einer Explosion einer Granate oder vom Beschuss durch einen Panzer. Das lateinische Patriarchat von Jerusalem gab an, die Toten seien ein junger Mann und eine ältere Frau. Der Angriff sei doch nicht zu rechtfertigen. Der Patriarch, Kardinal Pier Battista Pizzaballa, reagierte gegenüber Radio Vatikan kurz nach dem Bekanntwerden der Nachrichten aus Gaza bestürzt. Unsere Informationen sind noch bruchstückhaft, weil die Kommunikation mit Gaza schwierig ist, besonders heute. Es heißt, dass es sich um einen Irrtum eines israelischen Panzers gehandelt habe, aber wir wissen nichts Genaues. Sie haben direkt die Kirche getroffen. Die israelische Armee äußerte Bedauern und kündigte eine Untersuchung des Vorfalls an. Das Außenministerium beteuerte, die Armee nehme kirchliche Gebäude nicht gezielt ins Visier. Schon im Dezember 2023 war das Gelände der Pfarrei im Stadtviertel Zaitun von Gaza-Stadt bei einem israelischen Luftangriff getroffen worden. 2 Frauen starben. Wir versuchen ständig, Gaza auf jede erdenkliche Weise zu erreichen, direkt oder indirekt. Jetzt wird man erst einmal verstehen müssen, was genau geschehen ist und was man jetzt tun kann, um unsere Leute zu beschützen. So etwas darf sich niemals wiederholen. Wir werden sie sicher niemals im Stich lassen. Die Pfarrei der Heiligen Familie ist die einzige katholische Pfarrei im Gazastreifen. Sie bietet auf ihrem Gelände sowohl Christen als auch Muslimen Schutz, darunter auch eine Reihe von Kindern mit Behinderungen. Das sagte Fadel Naim, der stellvertretende Direktor des Al-Ali-Krankenhauses, das die Verletzten aufgenommen hat, der Nachrichtenagentur AP. Nach kirchlichen Angaben haben etwa 500 Menschen auf dem Gelände der Pfarrei Zuflucht gesucht. Die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni machte Israel für den Angriff auf die Kirche verantwortlich. Die Angriffe auf die Zivilbevölkerung, die Israel seit Monaten verübt, sind inakzeptabel. Keine militärische Aktion kann eine solche Haltung rechtfertigen, sagte sie. Auch der Verband Europäischer Bischofskonferenzen, der Souveräne Malteserorden, die italienische Bischofskonferenz und weitere Akteure verurteilten den Angriff. Die Kirche liege nur einen Steinwurf vom Al-Ali-Krankenhaus entfernt, sagt Naim. Er wies darauf hin, dass das Gebiet um die Kirche und das Krankenhaus seit über einer Woche wiederholt angegriffen worden sei. Bei Angriffen auf Gaza am Donnerstag wurden laut Angaben lokaler Krankenhäuser mindestens 2 Menschen getötet, darunter einer in Gaza-Stadt und einer im Flüchtlingslager Buriyeh im Zentrum von Gaza. In den letzten 18 Monaten seines Lebens hat Papst Franziskus oft in der einzigen katholischen Kirche im Gazastreifen angerufen, um zu erfahren, wie die Menschen, die dort Zuflucht suchen, mit der Lage zurechtkamen. Silvia Kritzenberger für Radio Vatikan.
Und wir bleiben im Heiligen Land. Er lebt und betet an einem der heißesten Punkte des Nahen Ostens, der Benediktiner Nikodemus Schnabel, Abt in Jerusalem. Unsere Miniserie, Teil 2, aufgenommen vor den aktuellen Ereignissen im Gazastreifen. Wir fragten Abt Nikodemus, kann man sagen, dass der interreligiöse Dialog angesichts der Kriege und Spannungen im Nahen Osten tot ist?
Interreligiöser Dialog macht eine schwierige Zeit durch, aber es gibt auch viel Hoffnungsvolles zu berichten. Ich fange mal an mit dem Schwierigen und ende dann mit der Hoffnung. das Schwierige ist, was wir erleben, und das kenne ich auch vom ganz hochoffiziellen Dialog. Also wenn ich mit Leuten im Vatikan spreche, beim Heiligen Stuhl, die dort auch engagiert sind, das große Problem ist, dass Religion oft von Politik überlagert wird. Das heißt, es wird dann gar nicht über religiöse Fragen gesprochen, sondern ja, auch Religionsverantwortliche fühlen sich, das kann man jetzt dann analysieren, entweder aus eigenem Antrieb oder aus einem Erlebnis von Druck, wie so ein bisschen auch politische Botschafter. Also sprich, das weiß ich gerade im Dialog mit dem Judentum, den kann man halt nicht trennen oder er wird halt nicht getrennt mit der Frage, wie hält es mit dem Staat Israel, mit der jetzigen Regierung, was gerade eigentlich überhaupt keine theologische Frage ist. Der Islam muss sich immer wieder konfrontieren lassen und wird ihm nur konfrontiert, wie hältst du es mit dem Terrorismus, wie hältst du es mit dem Salafismus und so weiter. Das heißt also, der interreligiöse Dialog ja leidet, glaube ich, darunter, dass er gerade politisiert wird und dass eigentlich Leute, die Theologen sind, die Geistliche sind, die spirituelle Menschen sind, eigentlich gar nicht ihre Kompetenz ausspielen, um darüber zu reden, was der interreligiöse Dialog ist. Und ich kann wirklich von Sternstunden des interreligiösen Dialogs reden. Also ich weiß, ich bin auch in einer Dialoggruppe in Jerusalem. Da haben wir mal ein ganzes Jahr lang Rabbiner und wir als Geistliche darüber gesprochen, wie gehen wir um mit dem Phänomen Säkularität, Säkularismus, säkulare Welt. Und zwar eben nicht in einem feindschaftlichen, oh böse, 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 sondern zu sagen, ja, was bedeutet das denn eigentlich? Wie gehen wir um mit einer Gesellschaft, die ganz klar sagt, Religion und Politik und Gesellschaft sind zwei getrennte Sphären. Und dann eben haben wir wirklich gemeinsam, das fand ich sehr erfrischend, sehr, sehr konstruktiv, ich habe das sehr genossen, eben auch dazu sagen, nicht diese beiden Extrempositionen. Also es gibt ein ganz großes Dazwischen, zwischen Staatsreligion und Laizität. Und das fand ich sehr spannend. Also das heißt, das sind dann auch schon Fragen, die sind nicht politisch irrelevant, sind aber sehr theologisch geführt. Und zwar aus, wirklich heraus aus theologischen Traditionen. Was es gibt als interreligiösen Dialog, und der ist wirklich wunderbar. Natürlich sind das kleine Gruppen. Und ich will mal namentlich nennen, weil das sind meine besten Freunde, ist Takmeir. Eine Gruppe, die ich wirklich schätze, die ich liebe, der ich ganz eng verbunden bin. Takmeir ist hebräisch, heißt Lichtzeichen. Und das ist eine Gruppe, die mich unglaublich fasziniert, weil es tief religiöse Menschen sind. Es gibt eben in Israel eine sehr radikale, ja, jüdische Terrorgruppe, jüdische Extremisten, die nennen sich Takmeir, Preisschild. Also das sind Leute, die haben eine ganz, ja, eigenartige Denke, die sagen, wenn jetzt wieder ein illegaler Außenposten geräumt wird von der israelischen Armee, der übrigens auch, also jetzt rede ich gar nicht mal vom internationalen Recht illegal, sondern auch im israelischen Recht illegal ist, dann sagen diese radikalen Siedler, dafür muss jetzt ein Preis gezahlt werden. Und dafür stecken sie dann eine Moschee an oder stecken eine Kirche an. Und das haben wir übrigens auch erlebt, sehr konkret. Also 2015 zum Beispiel hat ja mein Kloster Tapka gebrannt. Das war ja wirklich eines der schwärzesten Momente in der jüngeren Klostergeschichte. Und dann haben wirklich, ja, eine Gruppe sich formiert, die gesagt haben, nein, weil eben die Brandstifter von Tapka, das war 18. Juni 2015, haben ja dann noch an unsere Klosterpforte gesprüht, eine Stelle des Aleinu-Gebetes. Das war total pervers. Also ich möchte das jetzt mal christlich übersetzen. Das Aleinu-Gebet ist ein ganz zentrales Gebet für die Juden, wie bei uns das Vaterunser. Und es gibt eine Passage, die ist ähnlich dem Vaterunser. Und wahrscheinlich werden jetzt viele christliche Hörer sagen, das Vaterunser ist ein ganz wunderbares Gebet. Nein, wenn ich will, kriege ich das Vaterunser radikalisiert. Nämlich, was wäre, wenn ich eine Synagoge oder eine Moschee anstecke und dann nur sprühe die Stelle vom Vaterunser, Punkt, 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 und erlöse uns von dem Bösen. Und das haben die gemacht. Sie haben quasi eins der kostbarsten und schönsten Gebete des Judentums so pervertiert, dass sie quasi die Stelle, die es im Aleinu-Gebet auch gibt, die eben sagt, befreie uns von diesem Bösen, wo jeder sagen würde, geht's um Sünde, geht's um, nein, hat gesagt, das ist die Sünde, dieses Kloster und so. Und da haben dann wirklich viele gläubige Juden gesagt, nee, das ist Blasphemie, wenn quasi Gebete als Waffe gebraucht werden gegen eine andere Religion. Die haben uns als allererstes besucht, tiefgläubige Menschen, und die sind immer stärker gewachsen, und das finde ich sehr, sehr berührend. Die haben sich spezialisiert, wenn Menschen es gibt, die aus, sag ich mal, Gründen des religiösen Hooliganismus, die also Hassverbrechen begehen und das sozusagen religiös, kann man sagen, konnotieren, besuchen diese Menschen, diese Opfer, die Geschädigten, und sagen so: Wir wollen jetzt mit euch mal in die Bibel schauen, in den Koran schauen, in den Talmud schauen und machen dort ein interreligiöses quasi Gebet hintereinander, auch ein bisschen an Theologie studieren, ein Zusammensein, und sagen, wir wollen jetzt einen Gegenakzent setzen und zeigen, Religion und alle Religionen stehen für Versöhnung und Frieden. Und deswegen würde ich sagen, also die glaubwürdigsten Friedensaktivisten und Botschafter im Heiligen Land gerade sind tief religiöse Menschen.
Der Abt Nikodemus Schnabel aus Jerusalem. In unserer nächsten Folge geht's um die Frage: Ist ein Friede im Nahen Osten vorstellbar oder ist der Zug dafür schon abgefahren? Ein Beitrag von Stefan Kempis, Radio Vatikan.
Papst Leo XIV. Hat eine Pilgergruppe aus orthodoxen und katholischen Gläubigen aus den USA in ihrem gemeinsamen Voranschreiten auf der Suche nach Einheit bestärkt. Zugleich ermahnte er zu einem reifen Umgang in der Ökumene. Rom, Konstantinopel und alle anderen Bischofssitze sind nicht dazu berufen, um den Vorrang zu wetteifern, erklärte der Papst bei der Audienz an diesem Donnerstag in Castel Gandolfo.
Rome, Konstantinopel and all the other sees are not called to vie for primacy, lest we risk finding ourselves like the disciples.
Andernfalls ähnelten beide Seiten den Jüngern, die selbst dann, als Jesus sein bevorstehendes Leiden ankündigte, darüber stritten, wer von ihnen der Größte sei.
Spiritually, all of us need to return to Jerusalem, the city of peace.
Spirituell sollten Katholiken wie Orthodoxe nach Jerusalem zurückkehren, in die Stadt des Friedens, wo Peter, Andreas und all die übrigen Apostel zu Pfingsten den Heiligen Geist empfingen und von dort her Christus bis an die Enden der Welt bezeugten. Die Pilgergruppe, hochrangig angeführt vom Erzbischof von Detroit, Kardinal Joseph William Tobin, und Metropolit Elpidophoros, dem orthodoxen Erzbischof von Amerika, besucht zunächst Rom mit den Gräbern der Apostel Petrus und Paulus und danach Istanbul. Dort wird das Grab des Apostels Andreas verehrt, der als Gründer des orthodoxen Bischofssitzes von Konstantinopel gilt. Leo bat die Pilgergruppe, seine Grüße und seine Umarmung dem ökumenischen Patriarchen Bartholomäus zu überbringen, der die heilige Messe zu Leos Amtseinführung als Papst am 18. Mai besucht hatte.
I hope to be able to meet you again in a few months to take part in the ecumenical commemoration of the anniversary of the Council of Nicaea.
Überdies hoffe er, die Pilger in einigen Monaten in der Türkei wiederzusehen, wo er an der ökumenischen Feier zum Gedenken an 1700 Jahre des Konzils von Nicea teilzunehmen wünsche. Eine Papstreise zu diesem Ereignis war schon unter Papst Franziskus in Planung. Der Vatikan hat sie aber auch für Leo XIV. Noch nicht offiziell bestätigt. Leo würdigte die bisher erzielten Fortschritte im Zug der ökumenischen Bewegung. Auch die gemeinsame Pilgerreise der US-amerikanischen Katholiken und Orthodoxen sei davon Ausdruck.
At times we take for granted these signs of sharing and fellowship.
Manchmal halten wir diese Zeichen des Teilens und der Gemeinschaft für selbstverständlich, so der Papst. Sie bedeuten zwar noch keine volle Einheit, sind aber bereits Ausdruck des theologischen Fortschritts und des Dialogs der Nächstenliebe, die die letzten Jahrzehnte geprägt haben. Leo nannte als bedeutenden Schritt die Begegnung zwischen seinem Vorgänger Paul VI. Und Patriarch Athenagoras 1965 in Jerusalem, bei der beide die gegenseitige Exkommunikation nach der Kirchenspaltung von 1054 aufhoben. Der Heilige Geist habe die Herzen darauf vorbereitet, diesen Schritt zu gehen. Geistlich brauche es auch heute eine Rückkehr nach Jerusalem, so Papst Leo XIV. Wenn Kinder in der Kirche singen, das ist eine tolle Sache für die Kirche, für die Kinder. In München kann man sich das derzeit besonders gut vergegenwärtigen. Noch bis Sonntag findet dort nämlich der 45. Internationale Kongress der Pueri Cantoris statt, ein internationales Chortreffen von Kind- und Jugendchören. Das Motto ist Cantate Domino, vielstimmig für den Frieden. Und nicht weniger als 4.500 Kinder und Jugendliche aus 18 Ländern aller Kontinente sind dazu in München. Darüber freut sich auch Bischof Georg Bätzing, der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz. Er sagte uns:
Ja, ich bin ja der zuständige Bischof für die Pueri und es war mir eine große Freude, hier zu sein. Internationales Chorfestival Pueri Cantores, 18 Nationen, 4.500 Kinder und junge Leute, die jetzt hier Gottesdienste gestalten, Fun erleben, Friedensgottesdienste gestalten, jeden Tag. Das ist schon ein Ereignis.
Und wie wurde es aufgenommen?
Genau, öffentliche Konzerte gehören dazu in den großen Kirchen, auf den Plätzen. Und deshalb gibt es eine Wahrnehmung der Öffentlichkeit. Da ist natürlich München total geeignet dafür, das Leben auch zu spüren und zu merken, da sind junge Leute, die interessieren sich für Gesang, die sind Chorgruppen, die erleben da Freizeitgestaltung, die erleben Persönlichkeitsbildung. Das gehört ja alles dazu, wenn man einem Chor angehört. Und das begeistert die Menschen.
So Bischof Bätzing. Noch bis Sonntag in München das internationale Chortreffen von Kind- und Jugendchören Pueri Cantoris. Wie wird man eigentlich Ordensfrau und vor allem in einem Kontext, bei der die katholische Kirche eine Minderheit ist? Mein Kollege Mario Galgano war bei einer Medienreise des Bonifatiuswerks in Schweden unterwegs und hat einige Klöster besucht. Bei den Birgittinnen in Vadstena traf er Schwester Monika aus Rügen, die in den 80er Jahren dem Orden der skandinavischen Heiligen Birgitta beitrat. Und das Ganze begann mit der Liebe zu einem Fußballspieler.
1974 war Fußball-WM in München.
Damit.
Ja? Die Herren der Schöpfung, die wissen das. Sie sind noch in den Alpen, dass Sie können. Und damals gab es in der schwedischen Nationalmannschaft einen Torhüter, der gerade bei 1. FC Kaiserslautern unterschrieben hatte. Und der Torhüter, der hieß Ronny Hellström. Und von dem Zeitpunkt an weiß ich, dass ich eine Vorliebe für Schweden hatte, weil ich mich in ihn verliebt habe. Aber ich weiß, dass die schon vorher bestand. Nur ich kann es da also sozusagen zeitlich ausmachen.
Fußball.
Fußball verbindet.
Ich habe also dieses Vorliebe für Schweden und als es dann darum ging, studieren, und das wurde dann bei mir Geschichte unter anderem. Und dann dachte ich mir, ich spezialisiere mich auf die nordische Geschichte. Dann ist es gut, eine Sprache auch zu können von den nordischen Ländern. In den Jahren, das war Anfang der 80er Jahre, da war es ein Deutscher, der katholische Bischof war hier in Schweden. Und der war ein Studienfreund von meinen Eltern. So, von daher ging es, war es ganz leicht zu sagen, wo kann ich in meinen Ferien sein, um die Sprache zu lernen. Und der hat gesagt, hier in Vadstena, so ich kam dann hier hin. Und von dass ich, meine erste Absicht war gewesen, die schwedische Sprache zu lernen. Dann kam die Situation, dass in der ganzen Zeit, wo ich hier war und mitgeholfen hatte, da war auch jemand aus Holland, meine Frau, die, mit der ich sehr gut zusammen sein konnte. Und die hat dann irgendwann mal mir gesagt, ich war eben im Kloster, und habe gefragt, ob ich aufgenommen werde.
Weitere Informationen und Nachrichten aus Rom erhalten Sie in unserem neuen Gratis-Infokanal auf WhatsApp. Gudrun Seiler sagt danke fürs Zuhören. Hier ist Radio Vatikan. Laudetur Jesus Christus.